Die Ann-Kathrin wackelt jetzt ein bisschen den Kopf. Sie ist sich nicht ganz sicher. Was meinst du?
Naja, höllisch klingt wahnsinnig schlimm.
Kennst du das vom Kino, wenn du rauskommst und die Welt ist irgendwie fremd?
Ja,
ja, genau.
Dein, so ist ein großes es Kompliment an ein Buch.
Und es ist dann einfach eine Happy-End-Geschichte. Vollkommen unglaubwürdig, wunderbar erzählt, so richtig zum Reinkippen.
Presse Play. Die Bücherei.
Ann-Kathrin, wir haben diesmal ein Programm mit Büchern, die sehr gegensätzlich sind, findest du nicht?
Lass mich nachdenken, Bettina. Ja, im Grunde hast du recht, wir haben zwei Autorinnen, die sehr unterschiedlich sind. Aber ich kann über das dritte Buch nichts sagen, weil das ist wieder einmal ein Überraschungsbuch. Das klappt ja nicht immer. Manchmal beim dritten Buch ergibt sich es einfach so, dass wir es nicht voreinander verheimlichen können. Aber diesmal weiß ich nicht, Bettina, was du mitgebracht hast. Also ich kann nur für die ersten zwei Bücher sprechen und das stimmt. Also wie wir sehen werden, die sind wirklich sehr unterschiedlich.
Und ein Buch ist dabei, wo dein Wunsch erfüllt wird nach etwas avancierterer Literatur.
Du meinst das zweite Buch, Astrid Rummer, Vom Wahnsinn einer Frau?
Genau.
Unser Buch der Stunde. Und das, obwohl es ja über 40 Jahre alt ist. Und man merkt es ihm nicht so an. Also in gewisser Hinsicht schon, aber es ist wirklich, hat einen sehr modernen Charakter.
Aber gleichzeitig diesen Mut zum emotionalen Überschwang, den ich eigentlich in jüngeren Büchern nicht finde.
Ja, da wird ganz, ganz viel Emotion ausgedrückt, finde ich auf sehr mutige Weise. Aber ich würde sagen, erzählen wir mal kurz, mit welchen Büchern wir überhaupt heute gekommen sind, Bettina.
Also wir haben drei Bücher mitgebracht. Eines, das in allen Auslagen finden, im Moment im Gespräch ist. Ein Buch der Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen zu verstehen, und ein Überraschungsbuch.
Genau, und das kommt von dir, Bettina. Und jetzt verschweig's uns bitte nicht länger.
Du kennst sie. Ich werde dich aber trotzdem nicht fragen, weil das immer
genau, das haben geht. Bettina, das haben wir abgeschafft.
Fragen haben wir abgeschafft. Miriam Alevi, das ist Pferdemund tut Wahrheit kund. Das ist die junge Marokkanerin. Mich hat Erwin Uhrmann auf das Buch aufmerksam gemacht, ein Kollege vom Spektrum. Ich habe es in den Urlaub mitgenommen. Es hat mich richtig geflasht und ich werde es am Schluss vorstellen.
Sehr schön. Und jetzt fehlt uns noch das erste Buch, das unser Buch in allen Auslagen. Das ist diesmal Toxische Pommes. Toxische Pommes nennt sich die Autorin. Und das Buch heißt Ein schönes Ausländerkind.
Und den Namen der Autorin, den verrät sie uns nicht, also nur den Vornamen. Sie heißt Irina und wir wissen auch von ihr, dass sie Juristin ist. Im Übrigen wie ihre Hauptfigur, also wie ihre Protagonistin. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie in einem Ministerium wirklich arbeitet oder im ersten Bezirk. Also ich neige dazu, dann zu verwechseln das Buch mit der Person, weil sie doch so vieles hintanhält. Man kennt sie jedenfalls auf TikTok und auf Insta. Also auf TikTok habe ich jetzt nicht nachgeschaut, weil das verweigere ich noch aus verschiedenen Gründen.
Zu Beginn der Corona-Zeit, oder, ist sie mit TikTok-Videos bekannt geworden, mit satirischen, kurzen,
genau.
Sehr kurzen.
Ganz, ganz kurzen. Da stellt sie sich zum Beispiel vor einem Berg und sagt, so ironisch, so nach dem Motto, tja, es geht mir so gut, ich brauche dringend eine Nahtoderfahrung. Also sie macht sich im Grunde genommen halt einfach über Leute lustig. Oder über einen autochthonen Österreicher, der alleine in der Straßenbahn sitzt und sagt, ich habe alle abgeschoben, wir haben alle abgeschoben. Jetzt hasse ich mich selbst. Also ja, weil ihnen sonst nichts mehr anders übrig bleibt. Das müssen sie sich selber hassen, weil niemand anderem da ist. Also das ist schon komisch. Und sie spielt sehr gut, finde ich.
Und sie macht Kabarett mittlerweile.
Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Die jungen Kollegen und Kolleginnen in der Redaktion haben mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Buch. Ich hätte es gar nicht so auf dem Radar gehabt, aber ja.
Gut, dann gehen wir zum Buch und hören wir uns gleich was anderes.
An einem schwülen Freitagnachmittag beschloss ich, unter meinem Schreibtisch ein Bett zu bauen. Mein Chef war in einer Besprechung und die Kollegin, mit der ich das Büro teilte, hatte sich den Tag freigenommen. Ich war müder als sonst. Vermutlich lag das an dem Burger, den ich in der Mittagspause verschlungen hatte. Freitags war in der Kantine Burgertag. Während ich versuchte, so weit wie möglich in das verpixelte Foto zu zoomen, um herauszufinden, ob die inserierte Prada-Tasche auf willhaben.at auch wirklich echt war, nickte ich fast ein. Das fettige Rindfleisch in meinem Magen ließ mich an keinen vernünftigen Grund denken, warum ich den Raum unter meinem Bürotisch nicht endlich für etwas Sinnvolles nutzen sollte. Ich fing daher an, zwischen Staubkugeln und Computerkabeln auf dem Parkettboden einen Kopfpolster aus gelben Kodizes und Papierzetteln zu bauen. Davon stapelten sich in meinem Zimmer mehr als genug. Um den Anschein der Vollbeschäftigung zu vermitteln, druckte ich in regelmäßigen Abständen willkürlich ausgewählte Dokumente aus, die ich dann nie wieder anschaute. Ich glitt vor meinem Bürosessel und kauerte mich unter den Tisch in mein improvisiertes Bett. Ich musste etwas an meinem Leben ändern.
Ich habe einfachheitshalber den Anfang des Buches ausgewählt. Die Ich-Erzählerin arbeitet in einem Ministerium. Als Vertragsbedienstete, nicht als Beamtin im Übrigen, das wird spezifiziert. Aber trotzdem ist es natürlich ein super Job für jemanden, der nicht in Österreich geboren ist. Ihr Leben lang hat sie darauf hingearbeitet, von Kindheit an getrieben vom Vater. Und jetzt hat sie es eigentlich geschafft und jetzt schmeißt sie alles hin, es reicht ihr. Irgendwann ist die Anpassungsleistung erschöpft. Und warum, erfahren wir dann nach diesem Prolog. Da erzählt sie, wie sie mit den Eltern nach Österreich gekommen ist. Die Mutter und Vater sind von den Balkankriegen geflüchtet, haben sie hier langsam eine neue Existenz aufgebaut. Am Anfang sehr, sehr schwierig. Sie kamen bei einer Renate unter, einer wirklich boshaften Frau.
Im Roman?
Im Roman.
Erscheint sie so.
Ich erzähle natürlich schon, das ist die Ich-Erzählerin.
Ja, genau. Das ist natürlich bei diesem Buch sehr heikel, weil es gibt Autofiktion, die ist einfach wirklich so stilisiert, dass du Signale bekommst, Achtung, du weißt nicht, ob der Erzähler völlig verlässlich ist. Wenn es dann eigentlich so wirklich autobiografisch wirkt, muss man das vielleicht manchmal dazu sagen in dieser
Wobei Erzählung. Ich finde allein die Tatsache, dass die am Anfang im Grunde genommen alles hinschmeißt, diese Ich-Erzählerin, schon der Prolog sagt eigentlich, das ist mehr Fiktion als Auto. Also schon Auto, aber auch
okay.
Fiktion.
Du meinst, weil sie das in Wirklichkeit nicht getan hat?
Nein, ich glaube nicht, dass sie gekündigt worden ist, weil sie prinzipiell nichts hakelt. Das bezweifle ich ernsthaft. Ich glaube, dass sie noch ganz brav als Juristin arbeitet.
Sie haben einvernehmlich haben sie sich getrennt. Aber kann schon sein, dass das ein Signal ist. Ja. Jedenfalls,
wir
dürfen nicht vergessen, das ist eine Erzählung, die sie schreibt und wir wissen nicht, welche realen Personen dahinter stecken und wie die wirklich sind.
Genau, sie hat ein bisschen was, das hat sie schon verraten. Sie hat natürlich ihr Leben dafür geplündert. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann tue ich einfach so, als wäre es erfunden.
Genau, wir haben jetzt so einen Trigger, also so eine quasi eine Warnung gegeben. Achtung, man darf Realität nicht mit Fiktion gleichsetzen mit diesem Roman und jetzt kannst du weitermachen und sagen, diese Renate ist eine ganz böse Person.
Genau, beutet ihre Mutter aus, die muss Kinder hüten und putzen und zwar jeden einzelnen Winkel, alles muss sie ausräumen. Das ganze Haus wird von oben bis unten umgekrempelt und die arme Frau kommt nicht mehr zum Schnaufen. Dann muss sie auf die Kinder aufpassen, wobei es da einen ganz besonders boshaften Sohn gibt. In einer Szene, und da glaube ich sicher, dass es fiktional ist, klebt er seinen Hamster an die Kinderzimmerwand, also unten, und dann lässt er sein ferngesteuertes Auto so lange dagegen knallen, dagegen fahren, bis der Hamster tot ist. Also es ist eine wirklich gruselige Atmosphäre.
Ja, der Wellensittich, der mit abgehackten Kopf in seinem Zimmer ist. Also das war für mich auch so ein Signal, dass vielleicht doch nicht alles der Realität entspricht.
Wobei sie es schaffen, also sie schaffen es raus aus diesem Höllenhaus. Ja, die Ann-Kathrin wackelt jetzt ein bisschen den Kopf. Ja, sie ist sich nicht ganz sicher, was meinst du?
Naja, Hölle klingt schon wahnsinnig schlimm, ja. Ich meine, ja. Es ist auch wirklich eine schlimme Erfahrung gewesen, aber...
Es wird auf jeden Fall besser, das können wir sagen. Genau. Die Mutter kann als Pharmazeutin arbeiten, wird dann sehr karrierebewusst, ist den ganzen Tag aus dem Haus und der Vater passt aufs Kind auf. Und um jetzt noch ganz kurz diese eine Geschichte von vorne weiterzuerzählen, diese Ich-Erzählerin ist ausgesprochen strebsam. Und sie wird auch vom Vater angehalten, sehr strebsam zu sein. Also es ist klar, die muss eigentlich lauter gute Noten mit nach Hause bringen. Oder, das macht da erst einer der Lehrer, so 4 Stempel. Also der 4. Stempel ist dann so quasi der Beweis dafür, dass sie wirklich alles übererfüllt hat, was man ihr aufgetragen hat. Und der Vater sagt immer, du musst denken an diese Geschichte vom Hasen und der Schildkröte. Wenn man einmal kurz nachlässt, dann wird man überholt. Also dieses ständige getrieben werden und diese ständige Anpassungsleistung auch nicht als Ausländer durchzugehen. Sie ist das schöne Ausländerkind und später ist sie das kluge Ausländerkind. Ja, ich glaube, damit habe ich es ein bisschen zusammengefasst.
Ja, und ich überlege jetzt gerade, ob ich schon ein bisschen was über meine Leseerfahrung sagen soll.
Sag.
Ja, genau, weil das war so, dass ich relativ skeptisch angefangen habe und mich dann mit dem Buch wirklich versöhnt habe. Und der Grund ist dieser Vateraspekt, das hat es wirklich mich versöhnt mit diesem Roman. Das ist am Ende für mich so ein Liebes-, ein Dankes-, ein Wiedergutmachungs- und Anerkennungsbuch für den Vater ist. Und nach wirklich längerer Skepsis, wo ich mir dachte, das ist schon sehr plan erzählt. Also auch so, wie jemand halt am Wohnzimmertisch auch einem erzählen kann, was ja auch okay ist, aber da könnte man so viel mehr machen. Ja. Und dann ist aber das, vor allem gegen Ende, kommen da wirklich viele Aspekte von der Vatergeschichte rein. Und diese Geschichte, dass der Vater so zurücksteckt, da bekommt er keine Arbeitserlaubnis. Deswegen wird er zum Hausmann, weil seine Frau, die darf als Kindermädchen angestellt werden, als Kindermädchen bei dieser Familie, wo sie untergekommen sind. Er wird zum Hausmann, obwohl er Schiffsbauingenieur studiert hat. Und nicht zufällig, das Motto des Romans heißt, Liebe ist ein Teller voll frisch geschnittenem Obst. Das ist zum Beispiel das, was der Vater gemacht hat. Schöne Obstspalten richten mit einer Mandarine in der Mitte.
Und das heißt dann auch für Mama und Papa. Es ist gewidmet mit Mama und Papa.
Das stimmt, Mama und Papa, ja. Aber der Mensch, der da auf der Strecke bleibt, ist wirklich der Vater, weil er sich dann wirklich damit begnügen muss, dass seine Tochter Erfolg hat und dass es seiner Tochter gut geht und dass seine Frau letztlich wieder zu einem guten beruflichen Leben findet. Sie macht ja dann die Nostrifizierung und er ist immer zu Hause. Und mich hat diese Geschichte sehr berührt, dass er am Anfang der beste Freund der Tochter ist und sie am Ende ihm eigentlich davon zieht. Und je mehr sie sich integriert und je mehr sie ankommt, desto mehr bleibt er einsam zurück. Und es gibt so für mich ganz traurigen Szenen, die auch wahrscheinlich sehr alltäglich sind, weil sie viele Menschen betreffen, die als Migranten herkommen. Wo er fragt, ob er ein bisschen mit ihr Deutsch nicht mitlernen kann, wenn sie die Schulaufgaben macht. Und das wird ihr irgendwann einfach lästig. Weil das
sie braucht so lange dann.
Sie braucht so lange deswegen.
Sie ist schon so weit, ihr ganzes Leben ist getaktet. Sie geht schwimmen, also professionell, also im Wettkampf schwimmen. Und dann kommt sie nach Hause und hat gerade mal kurz Zeit, um die Hausaufgaben zu machen. Und dann sitzt der Vater da und es ist ihr einfach zu viel. Sie will fertig werden.
Genau.
Und mir ist es genauso gegangen wie dir. Ich habe
wirklich
ganz genau. Ich habe ja auch eine Rezension drüber geschrieben und ich habe genau das gleiche reingeschrieben, wie du sagst. Nein,
entschuldige, ich habe es nicht gelesen.
Nein, aber wie schön,
noch
oder?
Nicht.
Wie schön. Na gut, du kannst es gar nicht lesen. Doch, es ist am Samstag erschienen.
Ja.
Aber es wie
ist
schön, dass wir sonst hättest du dich nie getraut, das zu erzählen, so, weil du das Gefühl gehabt hättest, das habe ich eh schon geschrieben.
Die Szene im Schwimmbad, kann ich dir noch erzählen. Das ist extrem schmerzhaft. Da ist der Vater, der mit ihr an so einem Eltern-Kind-Wettkampf teilnimmt. Und dann einfach nichts zustande bringt, weil er Wasser in die Brille reinbekommen hat. Und sie wirft ihm dann ganz schreckliche Sachen an den Kopf. Also sie sagt, nicht einmal einen einzigen Tag hast du es geschafft, Vater zu sein. Du bist so nichts zu gebrauchen. Warum gehst du nicht nach Kroatien zurück endlich? Ich schäme mich für dich. Und es ist nicht einmal so, dass danach irgendwie so groß eine Versöhnung ist, sondern es ist eher, sie zieht sich noch mehr zurück. Sie schämt sich auch für das, was sie gesagt hat. Aber eigentlich, die Entfremdung wird nicht aufgehoben.
Er ist auch unglaublich liebevoll beschrieben, eigentlich durchs ganze Buch hinweg. Bei aller Entfremdung, die diese Protagonistin ihm gegenüber empfindet, gegen all diese Peinlichkeit, die sie verspürt, dieses Fremdschämen von ihrer Seite. Und trotzdem ist durchgehend diese Figur liebenswert und man möchte ihn eigentlich gern kennenlernen, oder? Durchaus diese Opferungsbereitschaft, er wird eigentlich nie aggressiv.
Ja.
Er sagt nur hin und wieder, er möchte nach Kroatien zurück. Oder möchte einfach überhaupt, will nicht mehr hier sein.
Wobei also, am Ende sagt später, Österreich ist das Beste, was einem passieren kann. Im schlimmsten Fall hassen sie einen oder so irgendwie. Ja. Aber er will ja dann nicht mehr zurück.
Ja. Also das ist sehr zart. Und sie beobachtet ihn ja auch in der Heimat. So quasi, sie sind bei der Großmutter und da blüht er dann auf und ist plötzlich wieder so quasi ein Schulfreund, ein ehemaliger Kollege, ein Sohn, ein Bruder. Und hat plötzlich so viele Rollen inne und fühlt sich so unglaublich wohl dort und blüht auf und dann kommt er wieder zurück und fällt wieder in sich zusammen. Es ist aber auch, was die Mutter betrifft, ein paar wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Passagen drinnen. Also es ist ein sehr liebevolles Buch.
Mhm.
Die Mutter, die arbeitet, 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 arbeitet und wenn man sie fragt, wie es ihr geht, sagt sie entweder gut oder sie sagt müde. Und beide lieben sie, dieses Kind. Im Übrigen, was ich total süß fand.
Einzelkind haben wir gar nicht gesagt. Genau, sie ist ein Einzelkind, das spielt natürlich eine Rolle.
Und sie spielt so gern mit Barbies. Es ist total süß. Sie spielt so gern mit Barbies, aber sie kriegt immer nur diese billigen Abklatsche von Barbies, irgendwelche nachgemachten Dinge. Und dann brennt ein Spielzeuggeschäft nieder. Und der Vater, als er das hört, lauft dorthin, sofort rast er dorthin und kauft die Barbies dort auf, die jetzt schon ein bisschen streng riechen von dem Feuer, von dem Rauch, aber noch unversenkt sind, und ganze Kisten von Barbies, und mit denen spielt sie die ganze Zeit. Sie müssen sie zuerst natürlich auslüften lassen. Und
die hören ganz nicht auf zu stinken, aber nach weg. Diesel. Ja. Aber trotzdem ist sie überglücklich. Gut, ja, also ich würde sagen, du kannst natürlich an andere Bücher denken, wie, also jetzt ohne unfair sein zu wollen. Eine Monika Helfer zum Beispiel macht auf so einem Porträt oder so einer Beziehung, macht ja ein Buch, da steckt einfach wahnsinnig viel drin und es konzentriert sich auf diese Beziehung. Ich denke mir, man könnte natürlich mehr draus machen, aber letztlich hat es mich dann wirklich berührt und deswegen.
Ja, bei mir ist es so gegangen, dass sie in der Mitte des Buches irgendwann mal, oder so ein Drittel des Buches, wo es vor allem noch um sie selbst geht, ja, wo ich mir dann gedacht habe, oh Gott, das muss ich jetzt fertig lesen. Und dann kriegt es plötzlich. Ja,
also dann ist es uns genau gleich gegangen.
Genau. Und sobald dieses Buch die Grenze verlässt von Österreich, dann hast du sofort das Gefühl, es geht alles auf. Mhm. Also wenn sie von ihrer Großmutter schreibt, das Schicksal ihrer Tanten und Onkel und die frühen Todesfälle auch, die natürlich auch Rolle spielt. Die Großmutter verliert zwei Söhne, den einen schon mit 5 an Leukämie. Und immer fragt man sich, naja, beim anderen Gesundheitssystem vielleicht wäre es noch gut gegangen. Auch das spielt immer so eine Rolle, diese Armut von Menschen dort. Die bringen ja auch immer wieder Medikamente mit. Und diese wunderschöne Grenzszene, wo sie versuchen, die serbischen Grenzbeamten irgendwie umzuwickeln. Also es gibt schon sehr, sehr komische Szenen auch, das muss man jetzt mal sagen. Also wie sie dort hingehen und sie als Kind muss sich dann hinlegen und so tun, als würde sie schlafen. Und meistens über irgendwelchen Wertgegenständen wird sie drapiert, damit ja keiner da drauf kommt. Und der Vater macht blöde Witze und sagt, ja, meine Schwiegermutter hat mir alles genommen. Und die Mutter versucht dann irgendwie, die spielt dann wieder die Vernünftige. Also es sind manche Szenen auch sehr komisch.
Wäre auch seltsam, wenn es nicht so wäre, weil sie auf Social Media auch sehr witzig ist. Aber sie ist im Grunde genommen dann letztlich doch ein ernstes Buch. Eigentlich erstaunlich ernstes Buch dafür, wie man sie kennt. Ja. Gut, dann gehen wir zufrieden zum nächsten Buch über. Da kommen wir jetzt ganz woanders hin, also von Österreich weit weg, nach Suriname im Norden von Südamerika. Das Buch ist von Astrid H. Rumer. H. steht für, glaube ich, Hedigonda, wenn ich mich richtig erinnere, also ein bei uns unüblicher christlicher Name. Und der Roman heißt Vom Wahnsinn einer Frau und ist im Original schon über 40 Jahre alt.
Und du hast ein Interview mit ihr geführt?
Ich habe ein Interview mit der Autorin geführt, die schon 1947 geboren ist und in Wien war, weil sie aus ihrem Roman in der Hauptbücherei gelesen hat und darüber gesprochen hat. Und das war eine für mich sehr beeindruckende Begegnung. Und ich habe ein bisschen etwas erfahren darüber, wie dieses Buch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstanden ist, das sie in den Niederlanden geschrieben hat. Sie ist in Suriname geboren, ist ja das kleinste Land in Südamerika und war eine niederländische Kolonie und wurde dort Lehrerin. Und dann kam sie als junge Frau in die Niederlande, ist mit ihrem Mann in die Niederlande gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Der Diplomat war, hat in Suriname und in den Niederlanden abwechselnd gelebt und irgendwann dann ganz in den Niederlanden. Und dort hat sie Anfang der 80er Jahre diesen Roman Vom Wahnsinn einer Frau veröffentlicht. Und sie hat mir erzählt, dass diese feministische Bewegung in den Niederlanden, die in den 1970er Jahren war, eine große Rolle gespielt hat, weil eigentlich Dinge, die sie erlebt hat, die sie beschäftigt haben, also für sie dann so eine neue Bedeutung bekommen haben und sie da auch dann mehr reflektiert hat darüber. Also sie hatte da offenbar dann eine schwierige Beziehung mit ihrem Ehemann und hat beschlossen, sich letztendlich von ihm zu trennen oder hat es quasi vorgeschlagen. Zusammen mit einer Freundin, hat sie mir erzählt, sind sie am Tisch gesessen. Sie hat das Gefühl gehabt, es geht nicht mehr und dann sagt sie oder die Freundin, ja, wie wäre es einfach mit Scheidung oder mit einer vorübergehenden Trennung? Und dann hat er ihr ins Gesicht geschlagen. Sie hat gesagt, sie hat ihr Mann auch nichts nachgetragen. Auch in dem Roman spürt man sehr viel Verständnis für die Männer. Aber sie hat gemerkt, also er hätte alles zu Füßen gelegt, wirklich alles. Und gleichzeitig hat er sie aber als irgendwie doch seinen Besitz betrachtet. Das kommt im Roman auch vor, diese Mischung bei Männern aus sehr Bedürftigen und besitzergreifenden. Mhm. Ja. Und das ist der Hintergrund für den Roman, der nicht in den Niederlanden spielt, sondern in Suriname und wo sie halt viel aus ihrer Geschichte, nicht direkt, aber halt aus ihren Erfahrungen in Suriname schöpft. Hören wir mal kurz eine Passage.
Noch kalt vom Duschen liege ich neben ihm. Ich rieche das Jasminöl, mit dem ich mich eingerieben habe. Halb schlafend sucht er nach mir. Seine Nase wandert schnuppernd über meinen Hals, meine Brüste, zum Bauch hinunter. Als er weiter möchte, versuche ich, ihn wegzuschieben. Er hört nicht auf. Schaudernd spüre ich, wie mir das Blut aus dem Körper fließt. Ich trage 3 Binden übereinander. Er befühlt sie. Er schnuppert, schnuppert wilder. Ich rieche Blut, meinen Urgeruch. Er zittert, versucht, zur Quelle zu gelangen. Ein schauriger Kampf. Eine Geburt nach innen. Erst sind seine Hände, dann ist sein Gesicht blutverschmiert. Die Laken, meine Finger, meine Schenkel. Es treibt ihn zur Raserei. Er vergewaltigt mich, brüllend wie ein Stier. Schnaubend schläft er ein. Weinend über das Sakrileg stelle ich mich unter die Dusche. Entschlossen renne ich in den Regen, um ihn bei meinen Eltern anzuklagen.
Da hast du jetzt eine der wildesten Szenen vom ganzen Buch ausgesucht.
Es wird ja auch einiges verschwiegen. Mhm. Man erfährt zum Beispiel hier einiges nicht, was in dieser Beziehung zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Frau, die Hauptfigur des Romans, schon nach 9 Tagen ihrer Ehe, also die Flucht ergreift. Ne? Vom Wahnsinn einer Frau ist die Geschichte eben einer Frau, die jung heiratet. Und dann passiert etwas in diesen 9 Tagen, was nicht näher spezifiziert wird, aber sie dazu treibt, aus dem Haus zu flüchten und Schutz bei ihren Eltern zu suchen. Man weiß nur, es hat irgendetwas mit Blut zu tun. Also irgendwas mit Blut kommt davor. Und Blut ist ein Thema, das überhaupt diesen Roman durchzieht, das Menstruationsblut. Der ganze Roman ist voll von diesen weiblichen Elementen, also Empfängnis, Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, Blut. Und da gibt es vieles, das für uns, glaube ich, schwer zugänglich ist, wenn wir nicht sehr viel wissen, auch über Suriname und die unterschiedlichen auch indigenen Gruppen, die Religionen, die noch wirken dort, die bis in Voodoo-Riten hinein. Und Blut spielt da offenbar Menstruationsblut eine ganz große Rolle. Aber ich muss sagen, ich habe nicht in dieser Hinsicht nicht ganz durchgeblickt. Ja.
Ich wollte mich schon dich fragen, ob sie dir was dazu erzählt hast. Es ist tatsächlich sehr kompliziert. Also gerade wenn es um die verschiedenen Gruppierungen geht, da muss man schon ganz genau nachlesen. Suriname ist ein Vielvölkerstaat, also da gibt es Menschen, die aus China stammen, Menschen, die aus Indien stammen, natürlich ehemalige Sklaven, Schwarze wurden dorthin gebracht, indigene Gruppen, Weiße auch, Holländer. Und alle haben so einen anderen Zugang zu Religion, zu ihren Traditionen und die vermischen sich und auch die Menschen heiraten auch untereinander. Also es ist jetzt nicht getrennt, sondern durchaus offen.
Also das ist ein riesiges Gemisch. Ich finde, man muss sich da wirklich ein bisschen einlassen, nicht nur auf den Roman, sondern auch ein bisschen um dieses Drumherum, wie war das in Suriname. Also so ein kleines Land mit so vielen unterschiedlichen Ethnien, also die ganzen Vertragsarbeiter kamen aus China und aus Indien, nachdem die Sklaverei abgeschafft worden war, weil dort ja dann Arbeiter gebraucht wurden. Und offenbar sind dort auch einfach die Bedingungen so schwierig, um Gewinn aus diesem Land zu schöpfen, dass man eigentlich nur ausbeuten kann, also wenn man Gewinn machen will. Ja. Also das war immer ein sehr armes Land und eben mit verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Es ist doppelt so groß wie Österreich und hat, glaube ich, 630.000 Einwohner. Ja.
Wobei
voller tropischen Regenwald.
Wobei man jetzt aufpassen muss, nicht, dass das jetzt so unglaublich kompliziert klingt, dass man nicht einsteigen will. Es handelt natürlich nur nebenbei davon. Ne? Also das ist so quasi die Folie vor dem Ganzen. Man kann es in Wirklichkeit auch ignorieren und sich einfach auf diese hochemotionale, sehr packende, eine eigentlich ziemlich durchwirbelnde Geschichte einer Frau einlassen, die versucht, ihren eigenen Weg zu gehen in dieser Zeit, permanent natürlich an Hindernisse kommt, also männliche Hindernisse, es sind Schulinspektoren oder es sind Ärzte oder natürlich ihr Mann.
Beziehungsweise die Einstellung in der Gesellschaft insgesamt.
Genau, da erkämpft sie sich ein bisschen eine, immer wieder so Eckern von Freiheit, aber das geht nie lange gut.
Ja, es ist eine wirklich wilde Geschichte und du hast recht, man kann es auch lesen, ohne die ganzen Hintergründe zu kennen. Man fragt sich dann halt immer wieder neugierig, wo geht das jetzt hin, ja. Aber allein die Geschichte dieser Frau, also diese Geschichte dieser Ehe, dass sie von diesem Mann nicht loskommt, weil damals der Gesetzgebung nach eine Scheidung nur möglich war, wenn er sein Einverständnis gibt. Und das führt dazu, dass nach dieser Flucht von ihrem Mann sie zuerst einmal ihren Job an der christlichen Privatschule verliert, dann den Verwaltungsbezirk wechseln muss oder wechseln darf in eine öffentliche Schule, wo sie aber wieder Probleme bekommt, weil sie mit einem Mann, den sie liebt, zusammenlebt. Also da wird sie dann...
Es geht dann vor allem um die Abtreibung, die offensichtlich publik wird.
Genau, zuerst,
dann,
ja, zuerst muss sie sich von ihm trennen, ja, räumlich, ja, damit sie weiter als Lehrerin arbeiten darf. Und dann treibt sie ab und das verläuft dann einfach ganz, ganz tragisch.
Es verläuft ganz tragisch. Aber man muss sagen, es ist natürlich auch ein Buch über die Liebe, oder? Es ist ein Buch über verschiedene Formen von Liebe. Es ist die Liebe zur Mutter, die ganz intensiv beschrieben wird, also wirklich ans Herz gehend bis zum Schluss. Also ich nehme an, es ist Gebärmutterkrebs. Auf jeden Fall wuchert etwas in ihr drin und tötet sie. Und die Mutter hat solche Schmerzen und sagt zu ihr, ich wünschte, du könntest in meinem Bauch mit den Füßen gegen mein Herz strampeln. Dann würden die Schmerzen weniger werden. Und kurze Zeit danach heißt, sie kam nicht mehr nach Hause zurück. Also es ist eine tiefe Liebe zwischen Mutter und Tochter. Die Tochter beobachtet natürlich auch immer die Mutter, die am Vater leidet. Fragt sich dann immer, warum schreist du nicht die Suppe vom Tisch? Warum haut sie ihm nicht alles hin? Und sie lässt sich dann doch vom Vater auch gefallen, dass der das ganze Geld, glaube ich, verspielt?
Zum Teil verspielt, ja. Gleichzeitig muss man auch sagen, umgekehrt, es ist auch schmerzhaft, wenn man sieht, wie sehr sie die Sippe des Vaters verachtet. Der Vater ist halt ein Abkömmling von Plantagensklaven und die hängen also nicht dem Christentum an, sondern halt einer indigenen Religion. Und die Mutter, die nennt seine Familie Süßwassersklaven, Plantagenjäger und so weiter. Also das ist eine ganz große Verachtung.
Genau, und ich wollte noch zur Liebe zurück. Und dann gibt es den zweiten, den sie abgöttisch liebt.
Den Ramses.
Den Ramses, den sie schon als Kind kennengelernt hat auf Urlaub mit ihrer Mutter. Die haben gespielt miteinander und als sie dann auf Verbannung in diesem Ort landet, trifft sie ihn wieder. Und ich muss dazu sagen, ich habe bei diesem Buch, ich habe mir so viele Stellen rausgesucht, die mir gut gefallen. Also ich habe ganze Listen. Das ist niemals, kann ich ja alles zitieren, aber es ist...
Wirklich?
Du,
wirklich?
Du nicht?
Nein, ich freue mich total, weil ja ich das vorgeschlagen habe. Und ja. Ich, wie du siehst, ich habe auch so viel Bleistift angestrichen, weil sie ganz eine starke poetische Kraft hat, finde ich.
Ja, unglaublich. Also es sind so viele, man bleibt an einzelnen Formulierungen einfach bicken. Und man liest sie noch einmal und man schreibt sie sich raus. Und es ist mir selten bei einem Buch so stark gegangen. Es wird dann gegen Ende, finde ich, fast ein bisschen zu viel. Also mir war es dann zu viel. Das war dieses doch sehr Drängende. Dieses Buch will ja auch was von dir. Ja, das erwartet ja auch eine entsprechende Reaktion. Also dann, ich war den ganzen Tag, als ich es fertig gelesen habe, so ein bisschen, kennst du das vom Kino, wenn du rauskommst und die Welt ist irgendwie fremd?
Ja,
ja, genau. So,
das ist ein großes Kompliment an ein Buch.
Ja, also mir ist es wirklich so gegangen, wobei es mich schon auch gebeutelt hat. Also es ist jetzt nicht so ein angenehmes, oh, die Welt ist so fremd, sondern es war schon, ich war ein wenig benommen. Und manchmal fragt man sich dann schon, also die kann das, ja, die kann das. Und sie schreibt solche Sätze wie, also er sagt, der Ramses sagt zu ihr, stell dich ins Licht, schau mir in die Augen, erkennst du dein Bild in ihnen? Mein Kopf ist voll von dir, gib mir deine Hand, lege deine Finger an meinen Puls, spüre, wie sicher mein Leben für dich schlägt. Und das ist irgendwie an der Grenze zum Kitsch, aber kein Kitsch.
Dazu ist es immer zu gewagt auch.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, die Erklärung.
Es ist zu gewagt, ja. Sie geht immer einen Schritt weiter, auch bei diesem Bild der Orchideen. Die Orchideen sind ein Leitmotiv. Da steckt ganz viel drin, was sie ausdrückt über das Leben, über die Liebe, über die Schönheit. Also für mich, in deinem stimme ich dir total zu, dass das für mich auch nicht nur auch, sondern eigentlich, also vor allem in erster Linie ein Buch über die Liebe ist. Die Mutter ist das überdrüber, das alles überwölbt, finde ich. Also da gibt es auch diese Deutung, dass eigentlich dann die weiteren Lieben auch eigentlich ein Ersatz für diese Mutterliebe sind, oder dass man immer nach dieser Mutterliebe sucht. Ja, die Mutter ist das Überdrüber und dann ist diese große Liebe zu Ramses und die Liebe, die wir gar nicht erwähnt haben, die Liebe zu Gabrielle, die dann ganz tragisch verläuft und ins Gefängnis führt.
Genau, zu einer anderen Frau, natürlich noch mehr tabuisiert als die Liebe zu einem Mann, mit dem man nicht verheiratet ist, oder Sex mit einem Mann, der nicht verheiratet ist. Und diese Lieben stehen irgendwie so gleichwertig nebeneinander. Es wird das gerne als queeres Buch auch verkauft oder angepriesen. Ich bin mir nicht einmal so sicher, ob man das in den Vordergrund stecken soll, weil ich glaube einfach, nein, oder?
Nein, also eben, sie hat eine große Liebe zu Ramses. Sie hat, man spürt, glaube ich, im Roman sehr früh, dass sie zu etwas Weiblichem tendiert, ja. Man ist sich nicht so ganz sicher, wie weit ihre Hingabe an Männern, also ob da vielleicht einfach das grundlegend nicht so da ist, aber zu Ramses hat sie ja dann doch wirklich eine große Liebe.
Es kommt so eine Passage vor, wo sie so ein bisschen sagt, ich kann Frauen eigentlich nicht ausstehen. Die sind immer so neidig und so.
Mhm.
Weil man gedacht hat, das ist auch interessant, das ist eine Phase, durch die viele Frauen gehen. Ich bin das auch, mir ist das auch passiert. Eine Phase der Entsolidarisierung mit dem eigenen Geschlecht ist, wo man sagt, ich bin eigentlich eher wie ein Bub und eigentlich gehen mir die auf die Nerven. Und sie sagt so diese, sie seien so scheinlos, sie seien so scheinheilig hilflos und sie vernichten mit ihrer Rivalität das Leben. Und sie ist da sehr dezidiert zunächst in der Abgrenzung und insofern ist diese Liebe zu dieser Gabrielle dann was besonders Schönes. Sie ist sich am Anfang auch nicht ganz sicher, was das sein soll.
Genau, also das ist, finde ich, auch schön an dem Buch, dass das nicht so eingeordnet wird. Also das wird gar nicht so zum Thema. Das ist jetzt eine Frau, das ist ein Mann. Also da wird einfach etwas, ohne dass es ständig reflektiert wird. Ja.
Hast du einen Lieblingssatz?
Ich habe mir keinen rausgeschrieben. Also ich könnte jetzt, wenn du mir 5 Minuten lassen würdest, aber ich habe keine Wahl getroffen. Hast du einen?
Ja, genau. Deswegen habe ich dich ja gefragt, gebe ich zu. Und zwar ein Satz, wo ich jetzt mal gedacht habe, ich werde jetzt einfach drüber nachdenken, weil ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt.
Ja.
Das kleine Wörtchen nie spielt immer eine Rolle, wenn es um Leid geht. Er ist einer auf jeden Fall zum Nachdenken. Und jetzt gehen wir zum nächsten Buch, oder? Wir lassen sie nachdenken und uns nachdenken und gehen weiter.
So, Bettina, und jetzt zu deinem Überraschungsbuch. Sag uns bitte noch einmal den Titel. Irgendetwas mit Pferdemund war das?
Pferdemund tut Wahrheit kund von Miriam Alevi, wobei ich den Titel auch nach Lektüre nicht ganz verstanden habe. Weil es kommt zwar ein Pferdegesicht vor, aber das ist eine Regisseurin, und nicht die Hauptfigur und die tut eigentlich auch nicht die Wahrheit. Und egal, wie auch immer, es ist ein super Buch. Die Autorin ist in Casablanca geboren, wo der Roman auch spielt. Sie selber ist aus einer Akademikerfamilie, der Vater ist auch Dichter. Sie ist auch Journalistin, hat eine Kommunikationsagentur und hat lange Zeit in New York gelebt. Dort hat sie, glaube ich, auch dieses Buch geschrieben und ist dann wieder nach Casablanca zurückgekommen, lebt jetzt wieder dort. Und wir hören mal gleich eine Passage.
Wenn sie auf der Straße an dir vorbeikommen, sagen sie also, wollen wir Bekanntschaft schließen, meine Schöne? Dann verhandelst du. Nur kurz, man kennt unsere Tarife. Ich nehme pro Nummer 1000 bis 1600 Rial. Kredit gewähre ich nie. Im Gegensatz zu Hadja, dieser Schlampe, die den Markt kaputt macht. Nach dem Verhandeln läufst du einige Meter vor dem Kerl her und er folgt dir. Du gehst und blickst alle 2 oder 3 Meter zurück, um dich zu vergewissern, dass er immer noch da ist und damit er fickrig bleibt. Wenn mir ein Mann folgt und ich mich voll auf meine Bewegungen konzentriere, spüre ich förmlich den Druck seines Knüppels zwischen meinen Arschbacken. Ich gebe den Typen meist zu verstehen, dass ich fickrig bin, weil sie das mögen. Und wir mögen es, wenn sie zufrieden sind, weil sie dann ohne Aufheben zahlen.
Bettina, jetzt habe ich gleich 2 Fragen. Das eine ist, Rial ist doch die iranische Währung, oder? Was hat die hier zu suchen? Und die andere, wann spielt das Ganze?
Also das Ganze spielt in den 2010er Jahren. Also
2010er.
2010er Jahre, genau. Und Rial ist zwar nicht die richtige Währung, das ist der Dirham, aber im Alltag rechnen offenbar viele damit nach wie vor. Und ich glaube, das Zitat setzt schon den Ton, dieses sehr lockere, ein bisschen schnippische. Die Frau ist durchaus selbstbewusst, auch wenn das Schicksal ihr übel mitgespielt hat. Sie hat einen Mann geheiratet, mit dem sie nicht glücklich werden konnte. Sie hat sich in ihn verliebt, jung, weil er so wunderschöne schwarze Haare hatte, ist dann in diese Ehe reingestolpert. Er hat ihr vieles versprochen, hat große Pläne gehabt, hat sie dann im Grunde genommen von seinen Freunden vergewaltigen lassen. Das ist eine der wildesten Szenen in dem Buch. Aber dann ist schon das mit Bild vorbei. Ab dann geht's bergauf, dann ist er mal Prostituierte, was nicht lustig ist, aber was sie offensichtlich mit sehr viel Schmäh und sehr viel Eloquenz und mit sehr viel Mut und sehr viel Power dann irgendwie durchsteht. Sie hat eine Tochter, die sie sehr liebt und die noch nicht wirklich weiß, was ihre Mutter macht. Und jetzt beobachten wir zunächst einmal einfach ihren Alltag dort in Casablanca. Wir erfahren, welche Tücher sie trägt und welche Serien sie anschaut und welche Lieder sie hört und wie sie mit ihren Freundinnen sich trifft und tratscht und dann versucht mal irgendwie einen Mann zu verführen und dann schläft sie mit ihm und dann geht das Leben irgendwie wieder weiter. Und dann passiert Folgendes. Es kommt nämlich eine Regisseurin aus, ich glaube, es ist Belgien, das habe ich jetzt vergessen, und möchte gerne von ihr erfahren, wie es so ist als Prostituierte in Casablanca, weil sie möchte einen Film drehen. Und dann gehen sie gemeinsam durch die Gassen und gehen was trinken und die sauft sich nieder und dann dazwischen wird ein bisschen gekifft. Es ist alles sehr lustig. Sie ist sehr skeptisch am Anfang. Natürlich, auf der Straße musst du skeptisch sein. Du kannst ja nicht einfach jedem vertrauen, der daherkommt. Aber es entwickelt sich eine innige Beziehung zwischen den zwei und sie wird zur Hauptfigur des nächsten Films. Und es ist dann einfach eine Happy-End-Geschichte, vollkommen unglaubwürdig, wunderbar erzählt, so richtig zum Reinkippen.
Wenn es so unglaubwürdig ist, warum ist es trotzdem so gut?
Weil es ein Märchen ist. Weil es auf irgendeine Art und Weise ein Märchen ist und weil das ist auch eine Frage von Mut. Wie du vorher gesagt hast, ich fand es nämlich sehr schön, wie du gesagt hast, es ist nicht kitschig, weil dazu ist es zu, du hast nicht waghalsig gesagt. Das
wagemutig.
Und das ist hier auch. Einfach mal richtig in die Vollen greifen. Natürlich dazwischen totale komische Szenen, weil natürlich ist die Lebenswelt dieser Frau aus Casablanca und die Lebenswelt dieser Frau aus Belgien so verschieden, dass es immer wieder über Kreuz geht. Das beginnt damit, dass die sich am Vorabend vor irgendeinem ganz, ganz wichtigen Dreh, wird sie in einem Hotel einquartiert und dann leert sie halt einfach mal die Minibar und ist am nächsten Tag nicht wirklich imstande, dann dort aufzukreuzen. Oder bei den ersten Dreharbeiten glaubt sie, sie muss so agieren, wie die Schauspielerinnen in diesen ganzen Soaps, die sie so gerne anschaut. Ja? Und dann ist sie hochdramatisch und dann wird halt irgendwie geblinzelt und dann hat sie sich unglaublich stark geschminkt und wirft sich in Pose und die sagen alle, nein, bitte, 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 bitte nicht. Ja? Und irgendwann mal wird sie dann sauer und währenddessen sie sauer ist, wird sie so authentisch, dass die Dreharbeiten hinhauen. Also
ist es sehr komisch?
Es ist komisch. Es ist immer wieder komisch. Aber eben nicht auf diese Schenkelklopfer-Art und Weise komisch, sondern so alltagskomisch. Also diese verschiedenen Welten, die da aufeinandertreffen.
Mhm. Aber geht es da sehr stark um diese beiden Frauen, um diese Begegnung zwischen der Regisseurin und ihr?
Nein, mehr geht es einfach wirklich, es geht wirklich um sie, um ihre ganze Geschichte. Da wird über ihre Mutter erzählt, über natürlich die verschiedenen Männer, mit denen zusammen war, ihre Kinder, das kommt schon alles rein. Mhm. Sie steht absolut im Fokus, eine Frau, die sich freikämpft. Mhm. Und ich denke mir, hin und wieder darf das auch sein, dass man sich so reinfallen lässt.
Ja.
In etwas, von dem du sehr rasch merkst, es wird gut ausgehen. Also ich glaube, dieser Roman lässt eigentlich keine Sekunde Zweifel daran, dass wir am Ende nicht trauern müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass ich sowas auch mögen kann. Für mich macht es ein bisschen einen Unterschied, ob ich bei einem Autor auch sehe, das ist jetzt so einfach ein Entschluss, den er fasst.
Ja.
Also er verpasst jetzt ein Happy End und er versucht mir das jetzt nicht unterzujubeln als etwas vollkommen Realistisches, sondern das ist einfach seine Entscheidung. Ja? So klingt das ein bisschen für mich.
Genau so ist es. Deswegen kannst du auch von Anfang an so mitgehen. Und auch diese schrecklichen Passagen kannst du dann natürlich auch gut ertragen, wenn du weißt, am Ende wirst du mit einem Happy End belohnt.
Ja. Und meine letzte Frage, weil wir jetzt vorhin doch eben so einen wagemutigen Roman schon stilistisch auch hatten, wo die Autorin also einfach sehr kräftig mit Bildern umgeht und auch sehr unvermittelt Zeitsprünge macht. Also man muss mal schon auch viel mitdenken, immer wieder mal, wo ist man da? Wie ist dieses Buch formal?
Nein, das leitet einen schon durch. Also es ist wirklich, das ist ein Buch, das du jederzeit auch im Urlaub einfach mal schnell lesen kannst. Weil bei der Roma war es schon so, dass es mir dazwischen immer wieder mal abgestoppt hat. Hier fängst du an und du wirst durchgeleitet.
Ich habe die Roma noch einmal angefangen, weil ich das Gefühl hatte, bei dem Buch muss ich vom Ende her dann noch einmal lesen und habe dann vieles besser verstanden, besser aufgefasst, ja.
Ich habe tatsächlich den Beginn zweimal gelesen, also nämlich hintereinander.
Verstehst du ja ohne Ende nicht, ja, den Beginn. Gut.
Gut, wir haben es. Wir haben drei Empfehlungen. Für jeden sollte was dabei sein.
Drei Bücher von Autorinnen diesmal. Zwei jüngere, kann man das sagen?
Na gut, sie war auch noch sehr jung, als sie es geschrieben hat.
Das stimmt. Insofern, es sind drei Bücher von drei jungen Autorinnen, genau. Und zwar von Südamerika bis Afrika, was die Schauplätze anbelangt, über Europa. Drei Kontinente.
Wunderbar. Dann?
Wir machen uns schon an die Arbeit, Bettina, uns überlegen, was die nächsten Bücher sind. Einstweilen einen schönen Bücherfrühling. Wir freuen uns über Feedback an podcast@diepresse.com. Wir danken auch für Tipps und Hinweise, auch Bücherwünsche, die zum Teil gekommen schon sind und die wir auch versuchen mal aufzugreifen.
Einen haben wir schon aufgegriffen, aber schon so quasi im Vorhinein. Das Philosophenschiff.
Genau, das war Michael Köhlmeier, das Philosophenschiff.
Ja, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Bis zum nächsten Mal.
Toxische Pommes, ein schönes Ausländerkind. Solnay. Astrid H. Ruhme, vom Wahnsinn einer Frau. Übersetzung Bettina Bach. Residenz. Miriam Alawi, Pferdemund tut Wahrheit kund. Übersetzung Barbara Sauser. Lenos.
Presse Play. Die Bücherei.